erschöpft, resigniert, hoffnungslos. Sie gehen weg von Jerusalem, von dem Ort, wo alles geschehen ist. Sie hatten doch gehofft, dass Jesus der Retter Israels sein würde. Aber jetzt? Kreuzigung, Tod, alles zu Ende. Alles, woran sie geglaubt hatten, scheint zerbrochen. Sie ziehen sich zurück, sie reden miteinander, aber eigentlich laufen sie davon. Ihr denkt euch das bestimmt schon, das ist die Ausgangssituation der Emmaus-Jünger, von denen wir in der Bibel lesen. Und irgendwie ist es mir im Vorfeld der Predigt gekommen, dass dieser Weg der Emmaus-Jünger auch unseren Weg widerspiegelt, den wir in den letzten Wochen im Thema Jüngerschaft gegangen sind. Unsere Reise durch die Predigtserie hat angefangen damit, dass wir uns gefragt haben, warum brauchen wir eigentlich Jüngerschaft in unserem Leben? Warum ist Jüngerschaft wichtig für Gemeinde? Warum ist Jüngerschaft eine tragende Säule der Gemeinde? Und vielleicht war da auch bei dir am Anfang dieser Predigtreihe so Emotionen wie, ach, Jüngerschaft schon wieder und das brauchen wir doch nicht, das haben wir so oft gehört. Und das ist doch eigentlich nur was für besonders Engagierte und es klingt nach viel, viel Aufwand. Aber genau da, auf diesem Weg, wo wir losgegangen sind, ist uns Jesus begegnet. Die Emmaus-Jünger haben erzählt, dass sie die Hoffnung hatten, dass Jesus Israel erlösen wird. Und was hat Jesus ihnen gesagt? Musste Christus nicht all das erleiden, um in seine Herrlichkeit einzugehen? Genau das ist bei uns auch passiert. Jesus ist uns begegnet auf dem Weg der Jüngerschaft in der zweiten Predigt, wo wir uns die Frage gestellt haben, sagst du Ja zu Jesus als deinem Retter? Darf er dir sagen, dass Christus all das erleiden musste, um in seine Herrlichkeit einzugehen? Er öffnet uns die Augen für das, was er am Kreuz getan hat. Es ist nicht nur eine schöne Idee, sondern er ist dein persönlicher Retter. Jesus geht mit den Jüngern den Weg nach Emmaus, erklärt ihnen die Schrift, legt ihnen alles aus. Und als sie ankommen, sagt er, ich muss jetzt weitergehen. Und sie sagen, nein, bleib bei uns, komm in unser Haus. Sie laden ihn ein. Und damit drücken sie genau das aus, was wir in der nächsten Predigt im zweiten Jahr gehört haben. Jesus, du darfst Herr über mein Leben sein, du darfst in mein Haus kommen. Du darfst der sein, den ich einlade und du darfst in alle meine Lebensbereiche reingucken. Ein wunderbarer Vergleich. Und das bei uns eben nicht nur am Sonntagmorgen, sondern über meine Familie, meine Arbeit, meine Entscheidungen, meine Gedanken. Und was passiert dann? Jesus sitzt mit ihnen am Tisch, er bricht das Brot und verschwindet. Er ist plötzlich weg. Und ist da immer noch diese Enttäuschung? Ist da immer noch diese Wut? Nein, sie sagen, hey, brannten nicht unsere Herzen, als er es uns erzählt hat, als er uns die Schrift geöffnet hat? Und wovon hat Carsten letzte Woche gepredigt? Am letzten Sonntag vom Heiligen Geist. Jesus war weg, aber der Heilige Geist war da. Sie spürten auf einmal, unsere Herzen brannten. Und so war es auf unserer Reise auch. Carsten hat uns mit reingenommen und hat gesagt, sag doch Ja zum Heiligen Geist. Wir wollen ihn wirken lassen und hat uns in verschiedenen Bibelstellen mitgenommen und gezeigt, was es heißt, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und dann kommt eben auch dieser Wendepunkt in der Emmaus-Geschichte mit den Emmaus-Jüngern. Das finde ich so toll. Sie halten es nicht mehr aus. Sie stehen auf mitten in der Nacht und sofort laufen sie zurück nach Jerusalem. Die können gar nicht mehr anders. Die laufen sofort los. Und was sie erlebt haben, wollen sie nicht für sich behalten. Sie haben nämlich verstanden, wenn Jesus, der da mit uns spazieren gegangen ist, wirklich lebt, wenn der nicht mehr am Kreuz hängt, dann können wir gar nicht anders. Dann müssen wir zu den anderen zurück, zu der Gemeinschaft, zu den Jüngern, die in Jerusalem geblieben sind und die aufsuchen und mit denen reden. Und genau hier, ihr Lieben, setzt unsere heutige Predigt an, unser Abschluss der Reihe. Das brennende Herz treibt uns zur Sendung und es geht um das vierte Jahr. Und wir können sagen, Jesus, du bist mein Auftraggeber, ich lasse mich senden dorthin, wo du mich brauchst. Können wir das sagen? Kannst du das sagen? Kannst du wirklich von ganzem Herzen sagen, ja, Jesus, sende mich, ich will gehen? Ich glaube, wir müssen, um das sagen zu können und ein wirkliches Ja dazu zu finden, diesen Auftrag einfach nochmal anschauen, damit wir kapieren, wozu Jesus uns eigentlich auffordert, Ja zu sagen. Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen und ich beginne mal mit dem ersten Punkt. Was ist der Auftrag? Können wir eins weitergehen? Die ganzheitliche Mission Jesu. Wir haben ja am Anfang der Serie diese Bibelstelle gehabt, Matthäus 28, geht hin in alle Welt, tauft alle Menschen, macht sie zu Jüngern und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Der sogenannte Missionsbefehl, wir kennen ihn und der ist auch richtig und wichtig. Aber manchmal frage ich mich, ob wir nicht die Gefahr, in der Gefahr stehen, diesen Missionsbefehl an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überzubetonen. Gerade in unseren Kreisen vielleicht, in denen wir unterwegs sind, sind wir schnell dabei zu sagen, okay, unser Auftrag ist, Menschen zu Jüngern machen, ihnen vom Evangelium zu erzählen, sie zu Jesus zu führen. Und dann hört es irgendwie auf. Und das ist ein bisschen schade, weil die Bibel ist viel größer und viel mehr als nur dieser Missionsbefehl. Und deswegen glaube ich, wenn wir unseren Auftrag verstehen wollen, müssen wir uns ein bisschen breiter aufstellen. Und vor allem müssen wir zuerst auf Jesus selbst schauen und auf die Art und Weise, wie er gelebt, geliebt und gehandelt hat. Wir müssen ihn zum Vorbild nehmen und schauen, wie hat er denn Jünger gemacht? Wie hat er gejüngert? Weil dieser Missionsbefehl sagt ja aus, macht Menschen zu Jüngern, jüngert die Menschen, lehrt sie, zeigt sie, wie ich gelebt habe. Ich beginne mal mit Lukas 4, Vers 18 bis 19. Das habe ich hier auch mitgebracht. Ist eine Geschichte, die interessanterweise ganz am Anfang von Jesu Auftrag steht. Der Missionsbefehl, den finden wir am Ende bei Matthäus 28. Das ist relativ kurz bevor dem Zeitpunkt, wo Jesus in den Himmel auffährt. Aber diese Stelle hier, Lukas 4, die ist in dem Zusammenhang, dass Jesus in seiner Heimatstadt ist, in Nazareth, und das Wort auslegt und die Leute sagen, hey Jesus, erzähl mal, warum bist du hier, leg mal los. Und er zitiert tatsächlich Jesaja Kapitel 61 und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, Gefangene zu befreien, Blinden das Augenlicht wiederzugeben, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und das Interessante ist, hier an dieser Stelle wird klar, er redet natürlich von Jesaja, aber bezieht es auf sich. Also er ist derjenige, der diese Mission jetzt ausführt. Und hier definiert Jesus seine Mission. Und diese Worte sind nicht nur eine Predigtankündigung, sondern sie sind das Programm seines ganzen Lebens. Und wenn wir ihn als Auftraggeber bekennen, wenn wir wirklich sagen, ja Jesus, ich sage ja zu dem Auftrag, den du mir gibst, zu deiner Mission, dann müssen wir aus meiner Sicht auch ja dazu sagen und dieses Programm von Jesus übernehmen. Denn Wort und Tat gehören bei Jesus untrennbar zusammen. Jesus verkündet sein Reich mit Worten, aber er verkörpert es auch zugleich mit Taten. Er predigt nicht nur über Liebe, er berührt die Unberührbaren. Er redet nicht nur von Freiheit, er löst die Fesseln. Er spricht nicht nur vom Reich Gottes, er lebt es mitten unter den Menschen, indem er losgeht und wirklich zeigt, was es heißt, Reich Gottes zu leben. In Matthäus 10 noch eine kleine Randstelle, da sendet er 12 Jünger aus und sagt ihnen, bevor sie losgehen, verkündigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das sagt Jesus, als er seinen Jünger losschickt. Ja? Also er sagt hier, das Ding ist mein Auftrag und jetzt sende ich euch mit diesen Worten, dass ihr losgehen sollt. Auch hier sehen wir Wort und Tat, Verkündigung und Mitgefühl, Evangelium und Gerechtigkeit, irgendwie gehört es auch zusammen. Es scheint miteinander verbunden zu sein. Also sollten wir hingehen, den Missionsbefehl, der sehr, sehr wichtig ist und der die Grundlage unseres Auftrags ist, dass wir Menschen von Jesus erzählen, sie zu ihm führen, immer in Kombination sehen mit den anderen Bibelstellen und mit dem Leben von Jesus. Und wenn wir das tun, kommen wir aus meiner Sicht auf 5 Punkte, die habe ich hier mal aufgeführt, die den Auftrag von Jesus ausmachen, sozusagen die Agenda von Jesus. Er beginnt damit, Armen die gute Nachricht zu bringen. Das heißt, er weckt Hoffnung da, wo Mangel herrscht. Und dieser Mangel, der kann verschiedenste Facetten haben. Der kann seelisch sein, der kann materiell sein, der kann körperlich sein. Und ganz ehrlich, Armen die gute Nachricht bringen, wir brauchen gar nicht weit gehen. Lasst uns in unsere Stadt gehen, lasst uns losziehen und gucken. Wir sehen Armut, auch wenn wir oft denken, sie ist weit weg. Aber ich glaube, wenn wir uns aufmachen, an gewisse Punkte unserer Stadt, auch hier in Osnabrück, kommen, dann sehen wir Armut. Und da liegt die Chance drin, Hoffnung zu wecken. Die Hoffnung, von der wir hier vielleicht sonntags morgens reden, mitzunehmen an die Orte, wo diese Menschen auch sind, wo sie sie brauchen, wo sie darauf warten, dass diese Hoffnung kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Gefangene befreien. Menschen mit Gottes Hilfe aus Abhängigkeiten, Angst oder Schuld herauszuführen. Was für ein Auftrag, ihr Lieben. Gott hat Power. Gott hat richtig mächtige Power. Er hat diesen Power an Jesus übergeben. Und wir sehen an Jesus, wie er Dämonen ausgetrieben hat, wie er Menschen wirklich befreit hat von Zwängen, in denen sie drin gesteckt sind. Und ich habe das in meinem Leben auch schon erlebt. Wenn du mit Menschen in Beziehung kommst, unterwegs bist, mit Freunden, mit Bekannten, mit Gottesdienstbesuchern, das kann manchmal wirklich von jetzt auf gleich passieren, dann redest du mit ihnen und ein Mensch erzählt dir, hey, ich hänge irgendwie in meinem Leben fest und ich habe echt ein Thema und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und manchmal erwische ich mich dann dabei, dass ich sage, okay, ich muss jetzt erstmal nochmal nachdenken, bin ich gut genug, was mache ich jetzt in der Situation, ich kann doch gar nicht und rechts und links und vor und zurück. Und weißt du, was du in dem Moment einfach machen kannst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, du kannst sagen, hey, ich habe Jesus kennengelernt und ich habe den an meiner Seite und ich möchte jetzt für dich beten, dass das, was du gerade in deinem Leben erlebst, an Fesseln, an Schwierigkeiten, einfach verschwindet, weil Jesus diese Power hat, weil er diese Kraft hat und das wegnehmen kann. Genauso Blinden neues Sehen zu geben, Blinden neues Sehen zu schenken, da kommt schon der Aspekt vom Heiligen Geist mit rein. Perspektive, Erkenntnis, Wahrheit. Manchmal treffen wir auf Menschen, die vielleicht vordergründig gar nicht in Armut leben, die auch nicht gebunden sind und nicht befreit werden müssen, aber wir merken, sie sehen irgendwie nicht richtig. Sie haben die inneren Augen des Herzens verschlossen und sie kapieren die Wahrheit nicht. Und dann dürfen wir sagen, Jesus, in deinem Namen vielleicht ein kurzes Gebet. Ich möchte jetzt, dass dieser Mensch sieht, dass er mit deinen Augen sehen kann, dass er die Wahrheit erkennt, weil es ist in Gottes Wort vorhergesagt, es ist ein Auftrag an uns. Jesus möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie sehend werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag, ein ganz wichtiger Punkt, eine Dimension. Zerschlagene in Freiheit setzen, das steht für Heilung, für zerbrochene Herzen. Wir haben in unserer Gemeinde unseren Soziodienst. Ja? Das ist ganz toll, wenn wir hören, wie Menschen, die verwundet sind an Seele, aber auch an Körper und Geist, in diesen Soziodienst kommen, für sich beten lassen und auf einmal merken, da passiert Befreiung. Und dann der letzte Punkt, das Gnadenjahr des Herrn. Da geht es ums Thema Vergebung. Eine neue Zeit der Vergebung und der Gnade auszurufen, das über den Menschen auszusprechen und zu sagen, Gott vergibt dir. Auch eine ganz tolle Sache, die wir gleich im Abendmahl auch wieder tun dürfen. Sünden bekennen, ja, aber dazu gehört auch Vergebung auszusprechen. Einander Vergebung zuzusprechen, zu sagen, hey, es ist doof gelaufen, da war echt ein blöder Punkt zwischen uns, keine Ahnung, aber ich spreche dir zu, ich vergebe dir, damit wieder Frieden einkehren kann. Und ihr Lieben, diese Agenda ist kein kleines Nebenprogramm, die wir so nehmen können und sagen können, okay, wir führen die Menschen jetzt zu Jesus, Missionsbefehl, ja, wir sagen dir, okay, du musst versetzt werden von der bösen Welt, sage ich mal, zu Jesus hin und dann ist alles gut und dann wirst du errettet und es ist alles okay. Nein, das ist Teil davon und oft blenden wir das aus und sagen, wir müssen die Menschen einfach nur zu Jesus führen. Ich glaube, es ist ganzheitlicher zu sehen. Ich glaube, dieser Auftrag ist mehr und fordert uns noch mehr heraus. Und deswegen sag einfach auch nicht leichtfertig ja dazu, sondern schau es dir an. Unser Auftrag ist ganzheitlich und es ist wichtig. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn wir diesen Auftrag ganzheitlich leben wollen und vielleicht bisher so unterwegs waren, dass uns das gar nicht so bewusst war, dann ist es auf den ersten Blick und auf den ersten Moment ja schwierig. Ich erzähle da von mir selber, weil ich komme aus dem Hintergrund, wo ich das, was ich gerade so nur angedeutet habe, in ganz extremer Form erlebt habe. Also in meiner Vergangenheit, in meiner Prägung als Kind, da war das wirklich kein Thema dieser Agenda, die wir gerade gesehen haben. Das Thema war, was ich gelernt habe, du bist hier in dieser Welt, das ist alles schlecht, du musst zu Jesus dich bekehren, dann bist du aus der Welt raus und dann bist du auf der richtigen Seite und dann ist alles gut. Und um den Rest brauchst du dich nicht mehr kümmern, weil du bist erlöst. So ganz kurz, wer es mal länger wissen will, kann mich gern fragen, was das so war, meine Prägung. So habe ich es als Kind erlebt. Und wenn du jetzt auf einmal, so wie ich, einen Weg machst in deinem Leben, erkennst Dinge, siehst Stück für Stück, kommst du in eine Weite und hinterfragst dich, jetzt in meinem Studium letzte Woche noch mehr, dann fängst du auch an und denkst, puh, das ist spannend. Sind das Gedanken, die vielleicht an meinen Grundfesten auch irgendwo rütteln? Woran möchte ich festhalten? Und es schärft sich so der eigene Glaube nochmal ganz neu. Das erlebe ich zumindest gerade. Und was wir auf jeden Fall brauchen, um diesen Auftrag zu erfüllen, ist ein brennendes Herz und wir brauchen Gemeinschaft. Das sind zwei wichtige Punkte. Wir brauchen bestimmt noch ganz viel mehr. Aber ich möchte diese beiden Punkte heute Morgen mit euch in den Fokus nehmen, weil mir die ganz besonders wichtig geworden sind in der Vorbereitung. Wir brauchen ein brennendes Herz, das steht für die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir brauchen Gemeinschaft, ihr Lieben. Wir brauchen einander. Schau dich gerne mal um zu deinem Nachbarn rechts und links. Guckt euch mal an. Ihr braucht einander. Ihr, die ihr heute Morgen hier sitzt, ihr braucht einander. Wir können es nicht alleine. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Auftrag dieser Agenda ist kein Solo-Ding. Du kannst nicht loslaufen und es alleine machen. Ich sag dir, es wird nicht funktionieren. Wir brauchen uns, wir brauchen die Gemeinschaft. Aber zuerst der Heilige Geist. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns unterwegs war und er redete? Frag dich mal, brennt dein Herz, wenn du die Bibel liest? Brennt dein Herz, wenn du betest? Brennt dein Herz, wenn du mit Jesus unterwegs bist? Ich frag dich heute Morgen ganz bewusst, ist das so bei dir? Oder schläfst du die Bibel auf und sagst, ja, ist ganz okay, ist cool. Oh, ich bin müde, genau, super. Und ich gähne mal eine Runde und leg mich wieder hin. Brennt dein Herz. Das brennende Herz ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und wenn du Jesus deine Schuld bekennst, ihn als Retter angenommen hast, dann will dieser Heilige Geist dich entzünden. Dann will er dir Power geben. Dann will er dir Kraft geben. Und ich möchte eigentlich oder wünsche mir das, ich kann das ja nicht machen. Mir gelingt das auch nicht jeden Tag. Aber dass wir in dieser Kraft mit diesem brennenden Herzen unterwegs sind, dass wir erstmal sagen, okay, wir haben die Power des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ist hier mitgebracht? Genau. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Auch ein Vers, der zu unserem Auftrag dazugehört. Hier steht nicht, vielleicht kommt eine Kraft, vielleicht habt ihr Kraft, vielleicht werdet ihr so ein bisschen Kraft bekommen. Hier steht, ihr werdet Kraft empfangen. Und das ist eine Zusage aus Apostelgeschichte, die wir ernst nehmen sollen, denn ohne den Heiligen Geist bleibt der Auftrag, glaube ich, nur eine gute Idee. Aber mit dem Geist wird dieser Auftrag zur Bewegung. Wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist, dann bewegst du was, dann gehst du voran, dann kannst du Dinge anschieben. Der Geist schenkt dir Mut in Situationen, wo du glaubst, oh, ich weiß nicht so recht, ob ich das jetzt machen soll. Ich bewundere den Glaubensmut von meinem Bruder hier vorne, von Tom. Wenn der losgeht in die Stadt und loszieht, dann betet der um Mut und dann sagt er, okay, Geist, gib mir Mut und dann geht's los. Dann spricht er die Leute an und wenn ihm einer daherkommt und sagt, der braucht jetzt Jesus, dann geht er zu dem hin und spricht den an. Ein Riesenvorbild für mich, wenn ich mit ihm spreche und erlebe, wie er das macht. Das ist Mut. Aber er schenkt auch Weisheit, Liebe, Sensibilität und manchmal auch den heilsamen Schubs, den wir eben brauchen, um nicht stehen zu bleiben. Das dritte Jahr von Carsten letzte Woche findet seine Fortsetzung. Wir lassen uns nicht nur vom Geist erfüllen, wir leben aus seiner Kraft, damit der Auftrag gelingt, ihr Lieben. Das ist wichtig. Und der zweite Punkt, ich habe es eben schon gesagt, Jesus sendet uns nicht allein. Er ruft uns in Gemeinschaft, in seine Gemeinde. Denn der Auftrag, den wir haben, der ist einfach viel zu groß und viel zu schön und viel zu brillant und viel zu, ich weiß gar nicht, was ich für Worte für diesen Auftrag finden soll, als dass wir ihn alleine leben können. Solo funktioniert an der Stelle nicht. Wir müssen es gemeinsam machen. Lasst uns auch hier die Emmaus-Jünger nochmal anschauen. Sie laufen nicht in die Einsamkeit, als sie vom Geist erfüllt sind und gesagt haben, brannte nicht unser Herz. Dann sind sie nicht in Emmaus geblieben. Sie konnten gar nicht anders. Sie sind zur Gemeinschaft zurückgelaufen. Sie sind nach Jerusalem gelaufen, zu den anderen, die in diesem Ort waren, in dem Dorf, und haben gesagt, wir müssen wieder zu denen hin, weil wir die Gemeinschaft brauchen. Und dann sind sie losgerannt. Ich weiß gar nicht, habe mich nicht genau damit beschäftigt, wie weit das war. Die sind die ganze Nacht nochmal zurückgelaufen, um wieder zu den anderen zu kommen, die auch mit Jesus unterwegs waren. Und sie müssen das, was sie erlebt haben, einfach teilen. Und da fängt nämlich unsere Mission an, im Miteinander, im gegenseitigen Ermutigen. Johannes 13, 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, dann werden alle erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das entscheidende Markenzeichen. Gemeinschaft und Liebe untereinander. Nicht Programme, nicht coole Musik, nicht Perfektion im Gottesdienst. Liebe untereinander, Liebe miteinander. Das ist das Entscheidende. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wir können das als Gemeinde auch schon richtig, richtig gut. Zumindest mit den Menschen, wo wir das wollen. Das ist super. Die Menschen, mit denen ich das will, das ist perfekt. Und da habe ich meine Gang und da habe ich meine Ranger und da habe ich meine Leute und das ist super. Und wir bauen Gemeinde und wir haben eine richtig coole Gemeinschaft so. Aber was passiert, wenn auf einmal Leute kommen, die wir nicht kennen? Und die kommen rein und du denkst, okay, den kenne ich nicht, aber ich stelle mich mal im Café mit meiner Tasse zu meinen Freunden, der wird schon jemand finden, mit dem er spricht und das passt schon irgendwie. Und du gehst in deine Wohlfühlzone und sagst, hey. Und ich möchte das wirklich sagen, das gehört dazu, diese Gemeinschaft, nicht nur mit denen, die du kennst, wo du dich wohlfühlst, sondern geh mal dorthin, wo Menschen sind, die du nicht kennst. Ich erlebe in den letzten Wochen und Monaten, seit ich auch hier Verantwortung habe in Gemeinde, dass dieses Ding, dass Gott sein Reich vom Rand der Gesellschaft her auch baut, mit Menschen, die wir vielleicht auf den ersten Blick nicht wahrnehmen, dass das stimmt. Ich erlebe gerade, und das meine ich gar nicht böse oder wertend, an den Rändern unserer Gemeinde eine ganz tolle, aktive Bewegung gerade im Moment, dass viele Menschen dazukommen. Und dass wir eine Gemeinschaft werden, die größer wird als das Zentrum, was wir vielleicht schon lange kennen. Und das ist cool, das freut mich. Und ich möchte, dass wir gemeinsam so unterwegs sind, uns gegenseitig sehen, miteinander sprechen, uns noch mehr kennenlernen. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes für uns als Gemeinde. Die Gemeinde selbst ist auch Mission. Schaut euch Apostelgeschichte 2 an, 42 bis 47. Ich habe es nicht ganz ausgeführt. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und alle, die gläubig geworden waren, hatten alles gemeinsam. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Da, wo wir in dieser Gemeinschaft, die ich eben beschrieben habe, zusammen sind, da passiert Mission und Jüngerschaft automatisch. Da werden die Menschen an uns erkennen, da ist irgendwas anderes. Und sie kommen dazu, weil sie merken, in dieser Gemeinschaft möchte ich teilhaben. Da ist was Schönes, da möchte ich dazugehören. Die Welt hat gesehen, was da passiert ist in Jerusalem. Und genau das machte sie neugierig auf den Glauben. Jüngerschaft, ihr Lieben, ist also ein gemeinsamer Weg, den wir miteinander gehen. Also Teil 1, die Mission von Jesus war ganzheitlich und deshalb sollen auch wir Mission ganzheitlich verstehen. Ich fasse es nochmal zusammen. Gott hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Du bist Gesandter einer Versöhnung, die Himmel und Erde, Mensch und Gott, aber auch Mensch und Mensch wieder zusammenführen möchte. Jakobus sagt in seinem Brief, Kapitel 2, 14 bis 17, was hilft es, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Glaube ohne Werke ist tot. Und darum gilt, nur im Blick auf Jesus und in der Transformation durch ihn, dass wir uns zu ihm bekennen und er uns verändert, nur dadurch erkennen wir, dass unser Auftrag ganzheitlich ist, ein Auftrag, der rettet, der heilt, der befreit, der tröstet und der versöhnt. Und um diesen Auftrag eben auszuführen, diesen ganzheitlichen Auftrag, brauchen wir ein brennendes Herz, wie die Emmaus-Jünger. Und da hatten wir jetzt schon diese ganze Reise. Ich muss es nicht alles nochmal wiederholen, ja? Aber Jesus als Retter annehmen. Wirklich sagen, Jesus, du gehörst mir. Ich gehöre dir. Wir gehören zusammen. Wir sind eins mit Haut und Haaren. Ich nehme dich an als meinen Retter. Du darfst Herr sein in meinem Leben. Du darfst alle Bereiche haben. Gib mir deinen Heiligen Geist und dann möchte ich dieses Feuer haben von dir und ich möchte in diesem Feuer unterwegs sein. Und dann als Gemeinschaft in der Kraft des Geistes leben, in einer Gemeinschaft, die von Liebe geprägt ist. Die Emmaus-Jünger blieben nicht sitzen. Sie konnten nicht sagen, war schön, Jesus, jetzt ruhen wir uns aus. Nein, sie liefen zurück. Und das, was sie mit Jesus erlebt haben, drängte in die Welt hinaus. Es ging gar nicht anders. Und so ist es auch mit uns. Ein brennendes Herz kann nicht stillhalten. Es will teilen, was es empfangen hat. Ich darf die Band schon mal nach vorne bitten. Ich komme langsam zum Schluss. Ihr Lieben, Jesus ist unser Auftraggeber, aber, und das ist jetzt mir noch ganz wichtig zum Schluss, er sendet uns nicht nur in ferne Länder, sondern er sendet dich, er sendet mich in unseren Alltag. Heute, wenn du da vorne aus der Tür gleich rausgehst oder hinten, ich weiß nicht wo, sendet er dich in deinen Alltag zu deiner Familie, zu deinen Nachbarn, an deinen Arbeitsplatz, zu deinem Freundeskreis. Mission, ihr Lieben, und Jüngerschaft beginnt nicht mit dem Flugticket. Ja, mein Sohn war jetzt in Afrika, unser Sohn war jetzt in Afrika, der ist dorthin geflogen, hat sich wirklich dort mal ganz praktisch in Mission reingegeben. Aber ich sag dir wirklich, es muss nicht immer sein. Mission beginnt nicht immer mit einem Flugticket, sondern Mission und Jüngerschaft beginnt mit einem offenen Herzen, dort, wo du heute bist. Paulus schreibt es ja in 2. Korinther 5, 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Du bist Botschafter, weil du nicht perfekt bist, sondern du bist Botschafter, weil du beschenkt bist. Und ich habe mit Theo und Marika zusammengesessen und wir haben uns überlegt, wie können wir das hinbekommen, gemeinsam als Gemeinde, dass das, was ich gerade alles erzählt habe, nicht schöne Theorie bleibt, sondern wie können wir als Gemeinde wirklich mal praktisch lernen, diese Dinge jetzt auch anzuwenden und weiter damit zu gehen. Und wir haben uns was ausgedacht, was wir euch wirklich ganz, 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 ganz arg ans Herz legen möchten, und zwar ein Buch. Ich habe es, glaube ich, hier mitgebracht. Schauen mal, genau. Das Buch heißt Die Welt überraschen von Michael Frost und es beschreibt darin 5 einfache, aber kraftvolle Gewohnheiten, die uns helfen, einen jüngerschaftlichen, missionarischen Lebensstil einzuüben. Und wir möchten euch empfehlen, als Hauskreise, als Kleingruppen, als Dienstgemeinschaften, wo ihr unterwegs seid, als Zweierschaften, dieses Buch zu nehmen, es durchzuarbeiten und dann werdet ihr merken, da sind so 5 missionale Gewohnheiten drin, habe ich die auch mitgebracht? Ich glaube schon, genau. Menschen segnen. Das sind Worte oder Taten der Ermutigung. Zuhören, Dann eben Mahlzeiten teilen, da geht es ums Essen. Das ist übrigens ein cooler Punkt, also Punkt 3, weil wenn das wirklich gelebt wird von uns als Gemeinde, dann wird es so sein, dass sonntags keiner mehr nach Hause geht, sondern alle irgendwo miteinander anfangen, gegenseitig bei irgendeinem anderen zu essen. Also richtig coole Sache, das ist eine ganz tolle Gewohnheit. Dann von Jesus sprechen, natürlich ehrlich und authentisch und sich im Alltag als Botschafterin, das kann ich jetzt nicht mehr lesen, den letzten Punkt hat sich verschoben, müsst ihr das Buch zur Hand nehmen, Gesamtleben heißt es, sich im Alltag als Botschafterin, hier habe ich es stehen, Botschafter verstehen, genau, gesandt zu leben. Das ist kein Programm, sondern ein Lebensstil und so wird Mission vom großen Wort zur alltäglichen Praxis. Wie geht das jetzt, wenn ihr daran teilnehmen wollt? Sagt gerne Theo, Marika oder mir Bescheid, dann sammeln wir jetzt bis zu einem gewissen Datum die Anzahl an Büchern, die ihr dann haben wollt, sagt Bescheid, mein Kreis braucht so und so viele Bücher, mein Kreis so und so viel und dann sammeln wir das pro Hauskreis, pro Zweierschaft und dann machen wir eine Sammelbestellung, dann kriegen wir vielleicht auch einen günstigeren Preis, dann teilen wir das Ganze aus und genau, ich schicke in der Mail auch nochmal rum, wann da die Deadline ist, dass wir das bestellen können und dann legen wir einfach mal los als Gemeinde und schauen gemeinsam, was es bedeutet, diese missionalen Gewohnheiten auszuprobieren. Okay, vielleicht ist es heute Morgen dein persönlicher Moment, jetzt dein viertes Jahr auszusprechen und zu sagen, Jesus, du bist mein Auftraggeber, ich will mich senden lassen, in der Kraft deines Geistes, in der Gemeinschaft. Und stell dir vor, jeder von uns würde sich einen Menschen überlegen, dem er in der nächsten Zeit etwas Gutes tut oder etwas Ermutigendes sagt oder einfach etwas zukommen lassen würde. Das würde, glaube ich, unser Umfeld verändern. Von daher die Frage, willst du losgehen? Wo in deinem Alltag in der kommenden Woche wartet dein Weg nach Jerusalem auf dich? Wo dein Herz anfängt zu brennen und du losrennst und sagst, ich kann gar nicht mehr anders. Ich muss einfach zurück, muss wieder dahin, wo der Ort ist, wo mein Herz brennt und wo ich Jesus finde. Und dann dürfen wir erleben, wie aus Enttäuschung Begeisterung wird, aus Rückzug Sendung und aus Gemeinde Bewegung. Jesus, ich will dir danken, dass du, die Emmaus-Jünger, diese Geschichte uns geschenkt hast, dass wir sie lesen dürfen und erkennen dürfen, was es heißt, von dir ergriffen zu sein. Und danke, dass wir in unserer Mission, in unserem Mission Statement, dieses Wort ergriffen einfach auch drin haben, dass wir sagen dürfen, wir sind ergriffen von dir und deswegen wollen wir losgehen, Jesus. Wir wünschen uns als Gemeinde, dass das unsere Grundlage ist. Und ich bete heute Morgen ganz bewusst dafür, dass es wirklich vielleicht Dinge gibt, wo wir diese Ergriffenheit und diese Nähe zu dir verloren haben. Und ich bete, dass du dich auch darüber erbarmst, dass du kommst und dass du uns diese Nähe und diese Ergriffenheit wieder schenkst, dass wir erleben, was es heißt, von dir erfüllt zu sein. Und dazu, Jesus, mögst du uns doch deinen Heiligen Geist schenken. Wir sind offen, wir wollen erwarten, dass er kommt, dass er Gutes tut, dass er uns füllt, ausfüllt und dass er unsere Gemeinschaft bewegt. Und so bitte ich dich jetzt für die Zeit, die gleich kommt, auch für das Abendmahl und für die Segnungszeit schon jetzt, dass du Herzen bewegst, dass du wirkst, Heiliger Geist, dass du Raum nimmst hier heute Morgen in diesem Raum und dass wir dich erleben und dich spüren. Danke, Jesus, dass du hier bist. Amen. Wir singen jetzt ein Lied gemeinsam und danach starten wir in das Abendmahl und den Lobpreis.